Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Die Feuerpause in Nahost sorgt für Euphorie an den Märkten. Allein der DAX ist am Mittwoch über 1000 Punkte ins Plus gesprungen, aber die Lage bleibt volatil. Was sollten Anleger jetzt beachten? Das bespreche ich mit Nicolas Saugens von Feingold Research. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wunderbar. Die Waffenruhe im Irankrieg hat erstmal für einen Freudensprung gesorgt, auch wenn es am Donnerstagmorgen erstmal wieder ein bisschen runterging. Aber war das absehbar, dass die Märkte dann so positiv reagieren?
In der Tat, die Reaktion in dieser Summe, du hast es schon angesprochen, 1000 Punkte, war zu erwarten. Was natürlich nicht zu erwarten war, war das Outcome. Wir hatten ja mehrfach die Deadlines, die von Donald Trump verschoben wurden, teilweise um 24 Stunden, dann hat er wieder weitere zwei Wochen hinten drauf gepackt. Also das war für die Märkte doch weitestgehend unberechenbar. Man muss aber sagen, ja, wir haben, wenn wir uns das Ganze so ein bisschen spieltheoretisch ansehen, was die Märkte ja durchaus auch tun, haben wir zwei Komponenten. Zum einen, dass die Märkte eben wissen, dass er mit sehr forschen und sehr, ja, man muss sagen, krassen Worten auch in diese Verhandlungen geht und dann aber wieder entschärft oder verschiebt, wenn es ihm danach ist. Und dann natürlich dieses Taco-Momentum, was wir ja aus den vergangenen Jahren kennen, also dass man immer kurz vorher einen Rückzieher macht, das war in diesem Konflikt unserer Meinung nach tot, denn er hatte es nicht mehr selbst in der Hand. Wenn wir uns erinnern, wir hatten den Zollkonflikt mit China, wir hatten beispielsweise das Grönland-Thema, wir hatten auch Eskalationen in Venezuela. Das waren eigentlich alles Dinge, wo er selber den An- und Ausschalter sozusagen auf seinem Tisch liegen hatte. Und der Ausschalter wurde ihm durch die Straße von Hormuz jetzt eigentlich genommen. Und bis heute ist es ja eigentlich offen, inwieweit sich diese Lage wirklich entspannt. Das heißt, die Eskalationsmacht liegt nicht mehr in der Hand von Donald Trump. Und das war für die Märkte natürlich ein sehr schwieriges Thema und hat eben auch erklärt, warum wir doch sehr lange und sehr zähe Verluste hatten, auch wenn sie jetzt in der Summe vielleicht nicht so extrem waren. Aber die vergangenen Wochen waren ja wirklich relativ unerfreulich an den Märkten.
Jetzt haben wir an den Märkten wieder aufgeatmet sozusagen. Ist das auch dann positiv für den Ölpreis und wird Tanken dann auch wieder günstiger?
Tanken wird mutmaßlich günstiger, denn wir hatten teilweise Rekordnotierungen an den Ölmärkten. Man muss da auch schauen, Öl ist wirklich etwas für Profis. Wir schauen da natürlich drauf, aber handeln tun wir es eigentlich kaum, weil es wirklich extrem kompliziert ist. Man muss sich immer vergewissern, Öl wird ja über die Future-Notierungen gehandelt. Das heißt, den Preis, den ich jetzt sehe, der entspricht immer einer gewissen Fälligkeit. Das ist jetzt tatsächlich sogar die Fälligkeit Juni. Und bis Juni bei Brent hat natürlich der Markt dann auch wieder eingepreist, dass viel passieren kann. Das heißt, der Preis, den man jetzt für einen Barrel, für ein Fass sah, war sogar etwas niedriger oder deutlich niedriger als das, was sogenannt dated gehandelt wurde, also zur täglichen Lieferung. Das heißt, wenn ich an einen Ölhafen gefahren bin, beispielsweise im Oman, dann habe ich teilweise 150 bis 200 Dollar pro Barrel bezahlt und das waren Rekordpreise. Das erklärt auch, warum der Spritpreis jetzt eben so hoch war. Das wird sich jetzt mutmaßlich etwas entspannen. Hängt wirklich auch ganz an der kurzfristigen Entwicklung. Also wie viele Schiffe fahren jetzt wirklich wieder durch die Straße von Hormuz? Wie stark kommen wir zurück zu diesen Vorkrisenniveaus? Wir hatten ja zeitweise 130, 140 Schiffe, habe ich gelesen. Zuletzt auch jetzt nach dem Waffenstillstand. Am Mittwoch waren es auch nur 3 oder 4. Das heißt, wir hatten da nicht direkt so ein Öffnungsmomentum. Darauf wird man am Markt genau schauen. Dann wäre unsere Erwartung, wir gehen bei Öl auf jeden Fall nachhaltig unter die 100 Dollar. Damit wird auch Tanken wieder günstiger. Man muss aber damit rechnen, dass Disruptionen erhalten bleiben aufgrund des Konflikts oder des Krieges. Das heißt, nicht mehr so niedrig wie zu Jahresbeginn.
Kommen wir mal vom schwarzen Gold zum richtigen Gold. Gold ist ja praktisch 2 Jahre nur nach oben gegangen, ist dann durch den Irankrieg auch deutlich ins Minus, aber deutlich Verluste haben wir da gesehen und hat jetzt auch wieder zugewonnen. Kann diese Rallye, die wir die letzten Jahre gesehen haben, jetzt dann wieder weitergehen?
Mutmaßlich ja, man muss aber dazu sagen, und ich schicke vorweg, wir sind grundsätzlich bullish auf Gold, aber Gold hat ein Stück weit seine Charakteristik verändert. Früher, das wurde immer als Krisenwährung beschrieben, wir haben das ja jetzt gesehen, es war jetzt genau das Gegenteil. Also wir sind mit dem Beginn des Irankriegs nach unten gerauscht, auch teilweise ziemlich kräftig, vor allem auch bei Silber, was sowieso stärker Momentum getrieben ist, aber eben auch bei Gold, teilweise unter die 200-Tage-Linie gefallen. Dann mit der Entspannung im Iran, in den USA wieder nach oben abgedreht. Also starke Korrelation zu Aktien, weniger dieser Krisenschutz. Und das kann man eben auch fundamental erklären, wenn man in die Details schaut. Und dann hat man weiterhin diese starke Verknüpfung von Gold zum US-Dollar. Und es war eben in den vergangenen Jahren so, dass es eine Flucht aus dem US-Dollar gab. Der sogenannte Debasement Trade, Abwertung des US-Dollars, hing eben ja auch mit dem schwindenden Vertrauen in den Dollar zusammen. Auch Thema Donald Trump, Thema Schulden natürlich. Das heißt, es war beispielsweise so, dass auch Notenbanken weltweit den US-Dollar aus ihren Bilanzen genommen haben und dafür Gold gekauft haben. Vor allem eben auch Notenbanken der Schwellenländer, die aber jetzt wiederum durch den Krieg im Iran unter Druck waren. Das ist immer so, wenn es wirklich zu so großen Eskalationen kommt. Die Emerging Markets sind einer der ersten Leidtragenden, deren Wertungen werten ab. Jetzt mussten diese Schwellenländer ihre Währungen stützen, dafür wiederum Dollar kaufen, Gold verkaufen. Beispielsweise die türkische Notenbank war einer der größten Goldverkäufer in den vergangenen Wochen und war dadurch mutmaßlich auch mitverantwortlich für diesen Kurssturz. Also wir haben hier viele Interdependenzen, Verknüpfungen bei Gold, die man beachten muss. Wenn jetzt diese Flucht in den Dollar vorbei wäre, was mutmaßlich mit dem Ende des Krieges im Iran der Fall wäre, dann wäre auch die Bahn für Gold zumindest aus dieser Perspektive wieder frei.
Was wäre denn jetzt für Anleger interessant? Welche Branchen, welche Unternehmen profitieren dann aktuell?
Es ist unserer Meinung nach tatsächlich gefährlich, sich da sehr stark von den Nachrichten treiben zu lassen, genauso wie es auch gefährlich war, mit dem Kriegsbeginn auf Ölaktien zu setzen. Das hat natürlich kurzfristig funktioniert. Man muss sich aber ja vergewissern, dass das dann eine sehr kurze Flamme sein kann, wenn das Krisenthema eben wieder abebbt. Das heißt, die natürliche Idee wäre jetzt ja beispielsweise auf Zyklika zu setzen, weil man eben annimmt, die Energiepreise kommen zurück, die Konjunktur kann wieder aufleben. Ist unserer Meinung nach natürlich auch jetzt einfach ein Stück weit schon wieder in den Kursen drin, auch mit dem Kurssprung am vergangenen Dienstag, am vergangenen Mittwoch. Das heißt, vielleicht sollte man sich gar nicht so sehr von diesem Iran-Thema treiben lassen, einfach bei seiner Grundstruktur im Portfolio bleiben, gesunde und gute Aktien kaufen, die man eben ja befürwortet, die man ohnehin auf seiner Agenda hat sozusagen. Was wir kurzfristig noch interessant fanden und was auch einen starken Gegenwind vom Iran bekommen hat, den man vielleicht gar nicht so vermutet, sind Tech-Aktien. Weil wir hatten eben sehr starken Druck über die Zinsen. Auch das war ja ein großes Thema für Donald Trump, warum er diesen Krieg mutmaßlich nicht weiterführen kann, nicht weiterführen konnte. Der Druck über die Bondmärkte. Wir hatten stark ansteigende Renditen in den USA, vor allem am langen Ende. Die Zehnjährige waren über 4,4%, obwohl die Fed ja in den vergangenen Monaten schon mal die Zinsen gesenkt hat, sind wir da auf den Mehrjahreshochs wieder gewesen nahezu. Also das großer Druck für ihn, das war auch Druck eben für Tech. Und es hat auch diesen KI-Trade so ein Stück angezählt, könnte man sagen. Der läuft natürlich noch, aber die Bewertungen sind deutlich zurückgekommen. Tech-Aktien sind relativ günstig. Das gilt eigentlich für alle Magnificent Seven-Aktien. Also man kann die sich alle ansehen. Manche sind natürlich strukturell besser aufgestellt als andere. Kann man sich ja auch, ist ja für jeden ersichtlich. Beispielsweise eine Alphabet ist im KI-Rennen viel weiter vorne als eine Meta. Aber selbst die kam jetzt in dieser Woche mit einem neuen KI-Modell. Microsoft sehr stark zurückgekommen, ich glaube zeitweise rund 30% unter dem Allzeithoch vor wenigen Monaten. Das heißt, da sind die Bewertungen schon deutlich zurückgekommen, deswegen finden wir Tech-Aktien momentan doch ziemlich spannend.
Jetzt haben wir die Gewinner sozusagen, wer werden denn die Verlierer, wo sollte man eher vorsichtig sein?
Ja, das sind vor allem eben diese Wetten, die sehr stark am Iran hängen, also Ölaktien, auch wenn der Ölpreis weiter ein Spielfeld bleibt, würde ich zumindest etwas zurückkommen lassen oder einfach mal auf die Watchlist legen. Da muss man jetzt nicht mehr unbedingt dabei sein, einfach weil die Entwicklungen ja auch durch die Politik sehr unberechenbar sind.
Was heißt das jetzt alles so für Anleger insgesamt? Wie kann man sich aufstellen? Denn auch die Waffenruhe ist ja erstmal nur so ein Datum, was im Raum steht.
Ja, es ist durchaus zu erwarten, dass das Jahr 2026 gemischt bleibt. Also dass die Volatilität uns erhalten bleibt. Dann hängt es natürlich maßgeblich von der Anlageperspektive oder vom Anlagestil ab. Wenn ich ETF-Sparer bin, dann muss mich das eigentlich nicht sonderlich interessieren. Ich warte Schwächephasen ab, stock dann vielleicht sogar mal meinen ETF-Sparplan auf oder kaufe händisch zu sozusagen. Aber ansonsten lasse ich das alles laufen, weil man muss sich natürlich ansehen, die grundsätzliche Entwicklung am Markt ist gesund. Also wir haben eine starke Gewinnentwicklung in Europa, kommen wir natürlich aus einem relativ tiefen Tief. In den USA laufen wir seit einigen Jahren sehr gesund nach oben, getrieben natürlich durch die KI-Euphorie, die sich ja auch schon in den Geschäftsentwicklungen niederschlägt. Das heißt, hier muss man eigentlich davon ausgehen, dass das Grundgerüst für die Märkte weiter intakt ist. Aber eben auch, wir haben es jetzt gesehen, durch Donald Trump muss man einfach damit rechnen. Wir gehen Richtung Midterms, dass da immer wieder Themen aufflackern, die den Markt belasten. Und man muss eben auch sehen, dass die Marktstruktur, die ja beispielsweise auch gemessen an der Volatilität wird, gestört ist. Das heißt, wenn ja so ein Schiff einmal ins Schwanken kommt, dann ist oft davon auszugehen, dass es weiter schwankt. Das heißt, wir rechnen jetzt erstmal kurzfristig mit einer Erholung. Die kann auch durchaus noch etwas anhalten. Das hängt natürlich auch einfach an den Nachrichten. Dann muss man aber auch wieder mit Gewinnmitnahmen rechnen. Das heißt, wenn man etwas aktiveren Anlagestil pflegt, kann man durchaus jetzt diese Erholungen auch zu Gewinnmitnahmen nutzen, sich wieder etwas mehr in Cash begeben, das Depot ein bisschen defensiver aufstellen und mal warten, was in den kommenden Monaten noch passiert.
Und ich bin mir sicher, es wird wieder einiges passieren. Darüber werden wir dann auch wieder reden. Dankeschön an Nicolas Saurens von Feingold Research und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.